NDR Info. Themen des Tages.
Ja, und darauf schauen wir heute Abend. Rote Linien sind schnell gezogen. Schwieriger wird es, wenn politische Mehrheiten dahinter kaum noch möglich sind. Die Union diskutiert wieder über ihr Verhältnis zur Linken. Wir fragen, passt der Unvereinbarkeitsbeschluss noch zur politischen Wirklichkeit, auch mit dem Blick auf die Wahlen in Sachsen-Anhalt? Dann schauen wir nach Ungarn. Viktor Orban ließ ihn einst aus dem Amt drängen, weil er dessen Justizreform kritisierte. Jetzt soll András Bocskor Ungarns neuer Staatspräsident werden. Er wurde heute gewählt, eine Personalie mit viel Symbolkraft. Und in Hamburg verlieren Menschen nicht nur ihre Wohnung. Ein einsturzgefährdetes Haus wird ja gerade abgerissen und vieles, was drin ist, bleibt zurück. Nach Fassungslosigkeit, Trauer und Protesten war es heute soweit. In der Hamburger Holstenstraße sind die Bagger angerückt. Wir fragen, wie geht es für die Bewohner jetzt weiter? Das sind die Themen des Tages. Heute an diesem Dienstag, der 11. August. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Aber erst schauen wir nach Kolumbien. Dort zählt nach dem schweren Erdbeben weiter jede Stunde. Rettungskräfte suchen in den Trümmern eingestürzter Häuser nach Überlebenden. Mit einer Stärke von 7,4 war es das stärkste Erdbeben in Kolumbien seit vielen Jahren. Unsere Korrespondentin Anne Herberg beobachtet die Lage. Ich habe sie kurz vor der Sendung gesprochen. Was weiß man inzwischen über die Zahl der Toten und Verletzten?
Also das ganze Ausmaß ist noch gar nicht abzusehen. Das war ja ein Beben von einer enormen Wucht, 7,4 Stärke. Wir haben mittlerweile neue Zahlen von den Behörden, neue offizielle Zahlen. Die Zahl der Gestorbenen ist auf über 180 Menschen gestiegen. Dazu kommen 1.300 Verletzte und weitere Tausende Vermisste. Das sind die aktuellen Zahlen, die wir haben. Aber wir müssen davon ausgehen, dass sie noch weiter steigen.
Wenn wir uns die betroffene Region einmal vorstellen, was ist das für ein Teil Kolumbiens? Wie dicht besiedelt ist der? Wie leben die Menschen dort? Cali zum Beispiel ist betroffen, eine Millionenmetropole.
Ganz so ist es. Und es ist ja auch ein Beben, das bis in die Hauptstadt Bogotá und bis in Nachbarländer zu spüren war, betroffen ist. Also ein sehr, sehr großes Gebiet. Sie haben es gerade schon genannt, Cali, das ist die drittgrößte Stadt Kolumbiens. Dort sind Dutzende Gebäude eingestürzt. Und gibt es auch extrem viele Schäden an wichtiger Infrastruktur, darunter Krankenhäuser. Eine Geburts- und Kinderstation ist eingestürzt. Wir haben auf der anderen Seite die dicht besiedelte und landwirtschaftlich ganz wichtige Kaffeezone, die auch Touristen sehr attraktiv und beliebt ist mit den großen Städten Pereda. Dort sind viele Flughäfen überhaupt nicht mehr einsatzfähig. Das behindert natürlich auch die Rettungsarbeiten. Das Epizentrum selbst lag im Chocó. Das ist eine Region an der Pazifikküste, die ärmste Region Kolumbiens. Sehr, sehr unwegsam, teilweise von Regenwald bedeckt. Dort gibt es sehr viele Armensiedlungen. Und man kommt dort gar nicht durch. Stromausfälle führen außerdem dazu, dass die Kommunikation überhaupt nicht steht. Man weiß also gar nicht, wie dort ganz genau die Lage ist.
Ja, was brauchen die Menschen denn jetzt am dringendsten, wenn Strom zum Beispiel fehlt? Wasser, wie sieht es aus mit medizinischer Hilfe, mit Unterkünften?
Das sind im Grunde genau die Sachen, die es jetzt braucht. Es braucht medizinische Hilfe, es braucht Unterkünfte. Es wurden über 1.600 Wohnhäuser beschädigt. Viele Menschen stehen auf der Straße. Die dürfen auch nicht zurück in ihre Gebäude, denn die sind nach wie vor vom Einsturz bedroht. Wasser und Strom fehlt. Es fehlt aber auch an Sicherheit. Wir müssen davon nochmal betonen, Kolumbien ist ja ein Land, das auch von Gewalt geprägt ist. Gerade rund um Cali im Valle de Cauca haben teils bewaffnete Banden die Kontrolle. Das heißt, es ist jetzt gerade auch so, dass die Behörden versuchen abzusichern und auch die Wohnhäuser, die jetzt verlassen werden mussten, beispielsweise vor Übergriffen zu schützen.
Kolumbien kennt Erdbeben, verfügt auch über erfahrene Katastrophenschützer, spezialisierte Rettungsteams, die auch international eingesetzt werden. Wie gut ist das Land denn auf diese eigene Katastrophe diesen Ausmaßes vorbereitet?
Ja, es hat ja traurigerweise selbst auch viel Erfahrung mit schweren Erdbeben. Es ist zwar jetzt eines der schwersten Erdbeben, wirklich seit langem das schwerste seit 10 Jahren, aber 1999 beispielsweise wurde eben die Café-Region auch getroffen von einem schweren Beben, damals mit mehr als 1.000 Toten. Das heißt, Erfahrung im Land gibt es. Es ist auch ein Land mit einem sehr gut ausgestatteten Militär, einem sehr erfahrenen Militär, das jetzt auch bereitgestellt wurde. Der Präsident, der ja erst selbst seit 4 Tagen im Amt ist, hat sofort die Rettungsaktion zur Chefsache erklärt, den Notstand ausgerufen. Es gab auch aus den Nachbarländern, übrigens auch aus Venezuela, Hilfszusagen. Die USA hat Millionen zur Verfügung gestellt, 1,5 Millionen will Suchtrupps schicken. Aber man muss dazu sagen, ein Beben von einer solchen Wucht Wer ist darauf wirklich schon vorbereitet? Und gerade stehen die Rettungskräfte vor den großen logistischen Herausforderungen, weil einfach die Zufahrtsstraßen durch umgestürzte Bäume, durch Erdrutsch, durch eingestürzte Gebäude einfach auch blockiert sind.
Es gibt auch immer wieder Nachbeben. Was würden Sie sagen, sind jetzt so die größten Herausforderungen für das Land? Vielleicht auch nochmal mit dem Blick, Sie haben auch Kali eben angesprochen, überhaupt die Stabilität des Landes. Was kommt da jetzt auf das Land zu?
Das Land hat gerade eine sehr polarisierende Wahl hinter sich. Also es ist in einer politischen Situation, in dem der aktuelle Rechtsaußenpräsident, der ja eine harte Hand in Sicherheitsfragen versprochen hat, nur mit einem hauchdünnen Abstand gewonnen hat. Er hat sich jetzt als Krisenmanager direkt präsentiert. Er steht unter enormem Druck und enormen Beobachtung, muss das jetzt auch unter Beweis stellen, dass er für alle Menschen im Land da ist. Das wird seine weitere Präsidentschaft prägen. Das Land hat aber auch wirtschaftlich große Herausforderungen, wurde jetzt durch das Beben zurückgeworfen in eine Region, die logistisch für das Land und für die Versorgungslage des Landes sehr wichtig ist. Und dann kommt bei Kolumbien natürlich immer auch die Sicherheitsfrage dazu. Können eventuell jetzt gerade organisierte Banden, kriminelle Gruppen von dieser Katastrophenlage profitieren?
Soweit Informationen von unserer Korrespondentin Anne Herberg zur Lage in Kolumbien nach diesem schweren Erdbeben. 16 Jahre lang hat Viktor Orbán Ungarn geprägt und dabei seinen Einfluss weit über die Regierung hinaus ausgebaut, auf Justiz, auf Medien, auf staatliche Institutionen. Im April dann der Machtverlust. Orbáns Fidesz verlor die Wahl deutlich gegen die Tiso-Partei von Peter Modjo. Und seitdem wird vieles zurückgedreht, was in der Orbán-Ära entstanden ist. Heute folgte da ein weiterer Schritt. Ungarn hat einen neuen Staatspräsidenten. Ein Mann, ein Jurist, den Orbán einst aus dem Amt drängen ließ, weil er damals dessen Justizreform kritisiert hatte. Clemens Fehrenkotte über ein Amt, das plötzlich ziemlich viel Symbolkraft bekommt.
Der ehemalige Präsident des obersten Gerichtshofs, András Bokó, ist mit 140 der 146 anwesenden Parlamentsabgeordneten zum neuen Staatspräsident Ungarns gewählt worden. 6 Abgeordnete der rechtsextremen Splitterpartei Unsere Heimatbewegung votierten gegen Bokó. Alle Mitglieder der Oppositionsfraktion von Ex-Premierminister Viktor Orbán blieben der Abstimmung aus Protest fern. Sie erklärten die Wahl für rechtswidrig. Vor knapp einem Monat hatte die Tiso-Partei von Regierungschef Peter Modjo im Parlament eine Verfassungsänderung mit ihrer Zweidrittelmehrheit beschlossen, um den bisherigen Staatspräsidenten Tomas Sulyok aus dem Amt zu drängen. Der neue Staatspräsident András Bokó war vom damaligen Premierminister Orbán 2011 aus seinem Amt als Präsident des obersten Gerichtshofs entfernt worden. Bokó hatte die sogenannte Justizreform Orbáns öffentlich massiv kritisiert, mit der die Unabhängigkeit der Justiz in Ungarn stark eingeschränkt worden war. Der 73-jährige András Bokó hatte in den Wochen vor der heutigen Wahl daran erinnert, dass, Zitat, wer über eine Zweidrittelmehrheit, also eine verfassungsmäßige Mehrheit verfügt, nicht alles tun könne. Selbst mit einem Mandat der Zweidrittelmehrheit dürfe man nur im Einklang mit den rechtsstaatlichen Grundsätzen handeln. Der neue Staatspräsident wird am 19. August sein Amt antreten, einen Tag vor dem ungarischen Nationalfeiertag.
Heute hat Ungarn einen neuen Staatspräsidenten gewählt und das kommentiert jetzt Ungarn-Korrespondentin Silke Hane.
NDR Info. Die Meinung.
Ungarns neuer Staatspräsident András Bokó weiß aus eigener Erfahrung, was ein autoritärer Staatsumbau bedeutet. Der Verfassungsjurist wurde 2011 von Viktor Orbáns Fidesz-Regierung aus seinem Amt als Präsident des obersten Gerichtshofs entfernt. Er hatte es gewagt, den Umbau der Justiz zu kritisieren. Unabhängige Richter wie Bokó waren unter Viktor Orbán unerwünscht. Seine Entlassung damals war rechtswidrig, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte feststellte. Ein Urteil von vielen, das Orbán und seine Gefolgschaft ignorierten. Für Ungarns jetzigen Ministerpräsidenten Peter Modjo ist mit der Neubesetzung des Präsidentenamtes eine weitere Weiche gestellt, um Ungarn aus den Fängen der Fidesz zu befreien. Viktor Orbáns Partei hat sich enorm tief in alle staatlichen Strukturen eingegraben, hat Institutionen noch und nöcher ausgehöhlt und andere, genehmere, geschaffen. Wenn sich das ändern soll, braucht es einen Demokraten als Staatsoberhaupt, der die nötigen Gesetze nicht verschleppt oder ablehnt. Es ist ein beispielloses Megaprojekt, vor dem Modjo und seine Regierung stehen. Wie umfangreich und kompliziert das ist, zeigt etwa ein Blick ins Mediensystem des Landes. Orbán-freundliche Propagandamedien gehen gerade reihenweise pleite, weil sie ohne staatliche Anzeigen nicht überleben können. Doch auch die wenigen unabhängigen Medienhäuser kämpfen um ihre Existenz. Es ist ungewiss, ob die vielen kleinen Spenden an sie weiterfließen. Unter Orbán waren die Symbol des Widerstands. Jetzt ist Orbán weg vom Fenster. Viele Redaktionen ringen mit sich, ob sie nun staatliche Fördergelder in Anspruch nehmen sollen oder nicht. Die Journalistinnen und Journalisten haben Angst, sich in neue Abhängigkeiten zu begeben. Nicht völlig zu Unrecht. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwa mischt Peter Mordior am Rande mit. Von ihm kritisierte Personalentscheidungen wurden wieder einkassiert. Ob das seine Absicht war, ist unklar. Mit so einem Verhalten befeuert Peter Mordior im Zweifel die Vorwürfe der Fidesz. Sie schimpft unentwegt, in Ungarn würde nun die Demokratie abgebaut und eine Willkürherrschaft aufgebaut. Eine unglaubwürdige Verdrehung der Tatsachen. Dennoch muss Peter Mordior über jeden Zweifel erhaben sein. Skepsis ist also durchaus angebracht. Mit der Entscheidung, Borkor zum Staatspräsidenten zu machen, geht die neue Regierung aber in die richtige Richtung. Der Rückbau Ungarns zu einer rechtsstaatlichen Demokratie ist für Borkor auch eine persönliche Angelegenheit. Er wird sich keine Illusionen darüber machen, wie mächtig Mordiors Zweidrittelmehrheit im Parlament ist. Man darf annehmen, dass er sehr aufmerksam darüber wachen wird, dass diese neue Macht nicht noch einmal unlauter ausgenutzt wird. Für Borkor spricht auch, dass er das Amt wohl vorerst nur übergangsweise ausübt. Ab dem Herbst soll in Ungarn eine neue Verfassung erarbeitet werden. Geplant ist, dass der Präsident in Zukunft direkt gewählt wird. Es ist also möglich, dass Borkor sein Amt bald wieder verliert. Trotzdem tritt er es nun an für die Sache. Und statuiert so ein Exempel, wie das neue Ungarn nach Viktor Orbán sein könnte.
Die Meinung von Silke Hane zur Wahl eines neuen Präsidenten heute in Ungarn. Die Linke bietet der CDU und vor allem deren Kandidaten Sven Schulze in Sachsen-Anhalt ihre Unterstützung an, um eine AfD-Regierung im Land dort zu verhindern. Linken-Politiker Bode Ramelow sagte in einem Interview, Zitat, wer Schaden vom Land Sachsen-Anhalt abwenden will, der muss eben auch in der Lage sein, über Parteigrenzen hinweg miteinander zu reden. Aber die Union hat sich selbst diese Grenze mal gezogen. Keine Zusammenarbeit mit der Linken. Wie belastbar ist dieser Unvereinbarkeitsbeschluss noch? Darüber habe ich heute Nachmittag mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping gesprochen. Ich habe sie gefragt, wie ernst ist das Angebot der Linken? Denn Ramelow hat ja auch selbst über einige Jahre auch Erfahrung mit, ich sag mal, schwierigen Mehrheiten bei sich im Land in Thüringen.
Das ist absolut ernst zu nehmen. Und der Grund dafür, das sind einfach diese sehr hohen Zustimmungswerte für die AfD in Sachsen-Anhalt in Umfragen zuletzt bei fast 42%. Und die Spitze der Linkspartei, die hat ein Ziel, das über allem steht. Das heißt, einen Ministerpräsidenten von der AfD zu verhindern. Und deswegen jetzt dieses Angebot von Bodo Ramelow, wo er sagt, wenn man den Schaden abwenden will vom Land Sachsen-Anhalt, dann muss man eben auch in der Lage sein, über Parteigrenzen weg miteinander zu reden. Und dann wirft da ja der CDU vor, rumzueiern. Und es gibt ja noch ein Signal aus der Linken. Der Co-Parteichef Luigi Pantisano, der hat am Wochenende im Sommerinterview auch angedeutet, dass man die CDU und den Ministerpräsidenten Sven Schulze unterstützen möchte, weil, wie gesagt, es geht darum, einen AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. Und Bodo Ramelow bringt ja wirklich viel Erfahrung mit. Du hast es gerade angedeutet, in Thüringen in seiner letzten Amtszeit als Ministerpräsident, da hatte Bodo Ramelow selber nur eine Minderheitsregierung. Und die wurde interessanterweise damals gestützt von der CDU, die in der Opposition saß in Erfurt. Und da war nämlich auch das gemeinsame Ziel, einen Ministerpräsidenten Björn Höcke von der AfD zu verhindern. Also Ramelow hat jede Menge Erfahrung aus Thüringen und die will er jetzt sozusagen transferieren auf Sachsen-Anhalt.
Dann schauen wir auf diesen Unvereinbarkeitsbeschluss. Was heißt denn im Grunde keine Zusammenarbeit mit der Linken? Wäre schon die Wahl Sven Schulzes in Sachsen-Anhalt mit Stimmen der Linken ein Bruch dieses Beschlusses?
Ja, das ist eine richtig gute Frage und das ist in der CDU, wie ich finde, nicht richtig geklärt. Was heißt das? Keine Zusammenarbeit in irgendeiner Form mit der Linken. Eine Abstimmung über den Ministerpräsidenten, die wäre darüber hinaus auch noch geheim. Man wüsste also auch gar nicht, ob die Linken für Sven Schulz gegebenenfalls stimmen oder nicht. Ich glaube allerdings nicht, dass die Bundes-CDU so etwas schon als einen Bruch dieses Unvereinbarkeitsbeschlusses werten würde. Denn wir müssen ja auch sehen, Sowohl in Thüringen wie auch in Sachsen gibt es ja schon zumindest so eine Art Kooperation zwischen der Linken und der CDU. In beiden Bundesländern können die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Mario Vogt von der CDU nur deshalb regieren, weil die Linke sie in den Landtagen zumindest punktuell stützt. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, den Haushalt aufzustellen. Ich glaube, solange es nicht einen Koalitionsvertrag gibt oder irgendwelche Posten für Politiker der Linkspartei, kann man das von Berlin aus laufen lassen, weil es einfach keine anderen Möglichkeiten gibt, irgendwie sonst als Sven Schulze von der CDU dort als Ministerpräsident im Amt zu bleiben.
Naja, aber stillschweigend jetzt quasi das Zugeständnis der Linken mitzunehmen, aber öffentlich darüber nichts zu reden, das wird ja der Linken so auch nicht langen, dass man das quasi in Hinterzimmern jenseits der Öffentlichkeit jetzt erstmal nochmal beredet.
Nee, und die Linke fordert ja schon seit Monaten auch hier in Berlin im Bundestag, dass die CDU sich endlich auf sie zubewegen soll, sie akzeptieren soll. Die haben ja damals auch bei der Kanzlerwahl, das vergessen ja viele schon, es damals für Friedrich Merz möglich gemacht, überhaupt am selben Tag in einen zweiten Wahlgang zu gehen. Er war ja im ersten Wahlgang gescheitert als erster Kanzlerkandidat in der Geschichte der Bundesrepublik. Und die Linke hat es Friedrich Merz damals möglich gemacht, sich am selben Tag nochmal zur Wahl zu stellen. Also die haben ihm damals einen Riesengefallen getan. Die fordern ein, sozusagen, dass man mit ihnen auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Ist bisher hier in Berlin nicht passiert und deswegen sind die auch so ein bisschen sauer. Aber gleichzeitig sagt die Linke auch, es gibt eine staatspolitische Verantwortung. Und die heißt eben, dass man verhindern will, dass ein AfD-Politiker Regierungschef wird. Man darf nämlich auch nicht vergessen, die AfD in Sachsen-Anhalt wird als gesichert rechtsextrem angesehen. Und man will unbedingt verhindern, dass eben Ulrich Siegmund als erster AfD-Politiker dort Ministerpräsident wird. Und deswegen, glaube ich, wäre die Linke bereit, einen kleinen Schritt zu gehen, um Sven Schulze im Amt zu halten. Aber man erhofft sich zumindest Respekt und dass man eben auf Augenhöhe ja sozusagen gegenüber der CDU auftreten kann.
Also der Druck ist da. Wie sind denn im Moment die Kräfteverhältnisse innerhalb der Union zu diesem Thema?
Also formal wird an diesem Unvereinbarkeitsbeschluss nicht gerüttelt, wurde auch nicht auf dem letzten Bundesparteitag in Stuttgart. Da hat auch nochmal der damalige Generalsekretär Carsten Linnemann gesagt, wir können mit der Linken nicht zusammenarbeiten. Da hat er auch verwiesen auf durchaus Antisemitismusprobleme in dieser Partei. Aber irgendwie wird man sich ja der Realität irgendwann mal stellen müssen. Ob man es jetzt Kooperation nennt oder Duldung oder Tolerierung, alles unterhalb dieser Schwelle einer Koalition und einer formalen Zusammenarbeit wird man wahrscheinlich irgendwie schlucken müssen in der CDU, weil, wie gesagt, anders wird es nicht möglich sein, denke ich, Sven Schulze. Die CDU liegt in Sachsen-Anhalt gerade bei maximal 24% in Meinungsumfragen, Sven Schulze als Regierungschef im Amt zu halten. Aber die Mehrheitsmeinung der Partei ist eigentlich immer noch so, dass man den Unvereinbarkeitsbeschluss, der ja übrigens auch für die AfD gilt, dass man an dem festhält.
Soweit ARD-Korrespondentin Dagmar Pepping. Gewählt wird in Sachsen-Anhalt am 6. September. Die Debatte über diesen Unvereinbarkeitsbeschluss dürfte die CDU bis dahin weiter begleiten. Heute Vormittag kurz nach 11 sind in der Hamburger Holstenstraße die Bagger angerückt. Das einsturzgefährdete Haus im Stadtteil Altona, das in den vergangenen Tagen bundesweit bekannt geworden ist, wird ja abgerissen. Für die Bewohner ist das alles ein Albtraum. Viele konnten ihr Zuhause nur für wenige Minuten mal betreten. Der Rest blieb dann zurück. Möbel, Fotoalben, Erinnerungsstücke, Kinderspielzeug. Im Grunde fast alles, was ein Zuhause persönlich macht. Kritiker werfen Vermieter und Bezirksamt vor, mit diesem schnellen Abriss Fakten zu schaffen. Denn die Frage bleibt ja, wäre es möglich gewesen, zumindest noch ein paar mehr persönliche Dinge zu retten? Und vor allem, was wird jetzt aus den Bewohnern? Es berichtet Max Seib aus Hamburg.
Mit einem großen Greifer tastet der Bagger nach dem Mauerwerk im vierten Stock. Brocken für Brocken reißt er aus der Fassade, lässt sie in den Hinterhof fallen. Dort stapeln sich Holzbalken, Ziegel, Glasscherben. Ein ganzer hinterer Hausteil eines Mehrfamilienhauses in der Hamburger Holstenstraße wird hier gerade abgerissen. Für Anwohner Felix Maus verschwindet in diesen Momenten ein Teil seines Zuhauses.
Es ist Existenzangst, es ist alles, nicht nur alle Sachen weg, alle Verbindungen weg, Fotos von irgendwie, ne, analoge Familienfotos, ich bin 55, ich habe natürlich einen ganzen Haufen sowas irgendwie so, ne. Ich habe wahnsinnige Angst, dann ist mein Leben weg.
Vor zwei Wochen hatten Statiker und Feuerwehr festgestellt, das Haus in der Holstenstraße ist akut einsturzgefährdet. Binnen 10 Minuten mussten Felix Maus und seine Nachbarn ihre Wohnungen verlassen, konnten nur das Nötigste greifen. Einige nahmen Pässe und Geburtsurkunden mit, andere Laptops oder Kleidung. Seither leben die meisten von ihnen in einem Hotel.
Wir sind fast alle auf einer Etage untergebracht. Wir haben aus meinem Zimmer so einen Gemeinschaftsraum gemacht. Wir setzen viel zusammen, trösten uns und unterstützen. Wir trösten uns und unterstützen uns und wir sind füreinander da und ja. Und abends weine ich in mein Kopfkissen, was soll ich sagen?
Felix Maus und seine Nachbarn sagen, sie hätten den Vermieter schon lange auf Mängel aufmerksam gemacht, der habe nicht gehandelt. Der Vermieter weist über einen Anwalt die Vorwürfe zurück. Marike Hankel kauert vor Kleidung und Spielzeug ihrer beiden Kinder. Der Baggerfahrer ist am Morgen als einziger noch einmal ins Haus, hat der alleinerziehenden Mutter ein bisschen was gerettet, bevor das Kinderzimmer jetzt abgerissen wurde. Nun wird sie von einer Polizistin getröstet. Die Bilder, wie das Zuhause ihrer Kinder einfach verschwindet, verfolgen Marike Hankel schon seit Tagen.
Also ich schlafe nicht gut gerade oder mal eine Nacht besser, mal eine schlechter, aber eigentlich natürlich nicht so. Und ich habe immer meine Wohnung vor Augen. Ich hatte davor schon immer diesen Bagger im Kopf, wie der dann irgendwann kommt.
Marike Hankel ist direkt um die Ecke in einer kleinen Wohnung der Kirche untergekommen. 27 statt bisher knapp 100 Quadratmeter. Das den eigenen Kindern zu erklären, nicht einfach.
Ich glaube, die verstehen das nicht so, weil die sehr klein sind, 2 und 5. Aber der Fünfjährige, wenn der, das kann er natürlich gar nicht, der bekommt das ja schon ein bisschen mit, wenn ich vielleicht kurz traurig bin. Und dann sagt er halt einfach, das Wichtigste ist, dass wir zusammen sind. Und das hat er ja auch recht.
Nach dem Abriss des hinteren Hausteils wird nun geprüft, ob der vordere Bereich gestützt werden kann und die Habseligkeiten, die sich hier befinden, entsprechend gerettet werden können. Anwohnerin Clara Thompson erwartet endlich Unterstützung.
Wir fordern auch, dass wir jetzt nicht, nachdem die Hälfte unseres Hauses abgerissen wurde, wir im Regen stehen gelassen werden, sondern dass der Teil wieder aufgebaut wird. Wir wollen, dass das aufgebaut wird und wir wieder in unsere Wohnungen zurück können.
Wie es für die Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Holstenstraße weitergeht, also ob sie irgendwann wieder hier wohnen können und wenn ja, wann, das ist aktuell noch völlig offen. Sie sagen, sie bekommen im Moment mehr Informationen aus der Presse als von ihrem Vermieter oder auch von den Behörden.
Ja, schon eindrückliche Stimmen, die Max Seib aus der Hamburger Holstenstraße da geholt hat. Seit heute Vormittag arbeiten sich die Bagger weiter und entfernen Stock für Stock das einsturzgefährdete Haus. Es sind die vielleicht berühmtesten 10 Sekunden der Leichtathletik, die 100 Meter. Heute Abend suchen Europas schnellste Männer in Birmingham ihren neuen Champion. Wir schauen jetzt mit Lars Pegelow aus der Sportredaktion auf die großen Events, die da laufen. In Paris die Schwimm-EM und in Birmingham die Leichtathletik-EM. Und da steht jetzt gleich am Tag 2 eben eine der großen Königsdisziplinen an.
Ganz genau. Wer ist der schnellste Mann des Kontinents? Das ist die Frage, die heute Abend beantwortet wird im 100-Meter-Finale der Männer mit dem Hamburger Owen Ansah, dem ja eine Dopingsperre droht. Also er muss sich natürlich erst noch für dieses Finale qualifizieren, steht aktuell noch im Halbfinale. Aber Martin Roschitz bringt uns jetzt auch auf den Stand, was am Vormittag bereits los war, auch in den anderen Disziplinen in Birmingham.
Der erfahrene Ostfriese Henrik Jansen hat es geschafft. Große Enttäuschung für den Youngster Steven Richter. Der U23-Europameister im Diskuswerfen kam in der Quali in Birmingham überhaupt nicht klar und blieb mit nur 62 Metern, satte 12 Meter unter seiner Bestleistung und ist anders als Jansen nicht dabei im Finale.
Ja, war richtig beschissen für mich. Ich habe es versucht, sehr locker anzugehen und der erste war auch ein guter Einstieg eigentlich, aber ich habe es dann nicht geschafft, die Kombination zwischen Lockerheit und dann an der richtigen Stelle Gas zu geben, zu schaffen. Und dann sind es halt zwei verschissene Versuche und dann ja, ist es halt blöd gelaufen.
Gut gelaufen ist Sprinter Lukas Ansah Pepra über die 100 Meter. Im Vorlauf erreichte er bei starkem Gegenwind in 10,52 Sekunden die 8-beste Zeit und gehört damit zu den 12 Läufern, die sich neben 12 gesetzten Startern für das Halbfinale qualifizierten.
Mit dem blöden Gegenwind war es echt schon ziemlich zäh, aber es hat dafür gereicht und ich bin einfach dankbar dafür, dass ich jetzt im Halbfinale stehe.
Neben Lukas Ansah Pepra steht auch der deutsche Vizemeister Heiko Gussmann im Halbfinale. Trotzdem sind alle Augen auf den deutschen Rekordhalter Owen Ansah gerichtet. Er ist drittschnellster Europäer in dieser Saison und auch Lukas Ansah Pepra traut seinem Vereinskollegen vom HSV einen Podestplatz zu. Trotz der großen Belastung durch die lange Sperre, die Owen Ansah droht, weil er im Juli einen Dopingtest verweigert haben soll.
Viel kann ich jetzt nicht darüber sagen. Ich weiß einfach, dass Owen sehr gut drauf ist und wir einfach das Beste draus machen möchten. Und ja, ich mich einfach über die Läufe freue und mehr kann ich dazu nicht sagen.
Eine weitere Medaillenchance für den DLV gibt's beim Hammerwerfen der Männer. Vize-Weltmeister Merlin Hummel hatte zwar große Probleme in der Quali, hofft aber trotzdem auf Edelmetall.
Und die Hoffnung auf deutsche Medaillen, die gibt es dann eben auch im Olympischen Schwimmzentrum in Saint-Denis in der Nähe von Paris in Frankreich also. Und da war es aus deutscher Sicht vor allem kurios heute im Vorlauf über 800 Meter der Männer, weil ein Überangebot deutscher Starter zu einer besonderen Qualifikation geführt hat. Lars Becker.
Internes Ausscheidungsrennen im Vorlauf über 800 Meter Freistil der Männer. Nur zwei der drei deutschen Medaillenkandidaten konnten das morgige Finale erreichen. Der erst 19-jährige Europarekordler Johannes Liebmann und der WM-Zweite Sven Schwarz setzten sich als Vorlauf Erster bzw. Vierter klar gegen Oliver Klemet durch. Klemet fehlte nach den Freiwassererfolgen mit Gold und Bronze die Power. Gerade so ins Finale am heutigen Abend schaffte es die 4x100 Meter Lagenmixstaffel. Das Quartett um Lukas Mazzerath landete auf Platz 8 und profitierte dabei von der Disqualifikation Italiens. Im Finale dürfte die DSV-Staffel in veränderter Besetzung antreten. Das Halbfinale haben Weltmeisterin Anna Elend über 100 Meter Brust, Ex-Weltmeisterin Angelina Köhler im 50 Meter Schmetterlingssprint sowie Joscha Salchow über 100 Meter Freistil und Cornelius Jahn über 200 Meter Rücken erreicht. Am Abend gibt es inklusive der Lagenmixstaffel 5 Entscheidungen mit deutscher Beteiligung. Die größte Medaillenchance hat Isabel Gose, die Doppelweltmeisterin der letzten Woche im Freiwasser über 800 Meter Freistil.
Und die Finals im Becken von Paris, die starten dann in einer knappen Stunde nachher ab 18.30 Uhr.
Und mit dem Sport und Lars Pegelow enden auch die Themen des Tages heute an diesem 11. August.